Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts Value Creation Through Winning Products. Mein Name ist Florian Kauf, ich bin Host dieses Podcasts und ja, Senior Advisor im Bereich Operations Transformation sowie Professor für das Thema Produktentwicklung. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir immer mit C-Leveln rund um strategische und operative Herausforderungen im Bereich der Produktentstehung und deren Transformation. Es geht aber auch um die Personen selbst, ihren Werdegang sowie mögliche Erfolgstipps. Zuhören lohnt sich also auf alle Fälle. Heute freue ich mich sehr, in der sogenannten Goldstadt in Pforzheim zu sein, zwischen Elsass, Stuttgart und dem nördlichen Rand des Schwarzwalds. Wir sind zu Gast beim Weltmarktführer, wenn es um flexible Metallschläuche geht. Wir, das ist mein Interviewkollege Christian Kern, Director im Bereich Operations Transformation bei PwC und Spezialist für die Integration von IT-Systemen, vor allem im Zusammenspiel PLM und ERP, als ein ganz wesentlicher Baustein der Produktentwicklung.
Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung, hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, und der erwähnte Weltmarktführer, das ist die Firma Witzenmann und unser Gastgeber ist der CEO persönlich, Dr. Andreas Kämpfe. Lieber Andreas, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön und ich freue mich, Gast in deiner Podcast-Reihe zu sein.
Perfekt. Ja, als klassischen Einstieg in dieser Podcast-Reihe blicken wir immer ein paar Jahre zurück. Lass uns in deine Studien- und Promotionszeit blicken. Gefühlt vielleicht noch gar nicht so lange her. Gibt es ein Erlebnis aus dieser Zeit, das dir heute in diesen ja so dynamischen Zeiten immer noch präsent oder auch hilfreich ist? Vielleicht auch ein Tipp an andere C-Level?
Also mir hat es immer Spaß gemacht, was zu kreieren, Produkte zu entwickeln und auch am Ende Produkte zu haben, die man anfassen kann und die in die Welt gehen. Ich glaube, das hat mich geprägt durch die Zeit. Das ist was, das treibt mich heute noch. Und innovative Produkte ist auch das, was uns heute umtreibt und was uns heute durch die Transformation begleitet. Und ich glaube, Erfindergeist, Innovation, Mut für Neues, das ist was, was wir zurzeit in der deutschen, europäischen Industrie gut gebrauchen können.
Auf alle Fälle. Nicht nur Software, auch physische Produkte spielen natürlich eine große Rolle. Bleiben wir noch in deiner, ich nenne es mal Anfangszeit. Seit über 25 Jahren bist du bei Witzenmann, vom Entwicklungsingenieur zum CEO, ja und dies nun seit knapp 9 Jahren. Eine sehr beeindruckende Karriere. Was würdest du als dein Erfolgsrezept sehen und was wäre ein Hinweis vielleicht an junge Naturwissenschaftler, Ingenieure, Ingenieurinnen, die sich weiterentwickeln wollen? Wohl wissend, dass Karriere heute sicherlich nicht mehr so verläuft wie vor 20 Jahren.
Also gibt es sicher zwei grundlegende Dinge für Karriere. Notwendige Voraussetzung ist Leistung, ist Erfolg, ist, dass sie am Ende auch liefern. Das ist die eine Sache. Das Zweite ist aber, sie müssen sichtbar sein im System. Also ohne Förderer, ohne Mentoren, ohne die Möglichkeit, auch mal bei einer Geschäftsführung zu präsentieren, ist Karriere ganz, ganz schwierig. Und das ist eigentlich auch mein Tipp an alle jungen und motivierten Kollegen. Seien Sie sichtbar, nutzen Sie die Chancen, wo sie in der Hierarchie gesehen werden kann. Und man hat im Laufe seiner Karriere auch immer Förderer. Manche sind offensichtlich, von manchen merkt man erst ganz spät, dass sie es gewesen sind.
Ein guter Punkt. Das heißt, es geht nicht nur um die fachliche Qualifikation, um Engagement, ich sag mal auch vielleicht um Disziplin, sondern auch um soziale Kompetenz, Netzwerke aufzubauen, ja, zu erkennen, auszubauen dann auch.
Ja. Also wenn man jeden Tag seine Arbeit gut macht, wird erstmal im System nur wahrgenommen, da funktioniert alles.
Blicken wir noch ein bisschen weiter zurück. Schauen wir mal auf Witzenmann. Wenn man die über 170 Jahre Geschichte von Witzenmann ja von außen betrachtet, dann sehe ich im Wesentlichen drei Säulen, drei Begriffe. Eins wäre sicherlich dieses Thema Transformation. Und in eurem Nachhaltigkeitsbericht schreibt ihr auch, ihr seid aktuell quasi in der dritten Transformation. Zum anderen nimmt man wahr, ein sehr, sehr starkes Bekenntnis zu Pforzheim, zur Region. Und der dritte Punkt, ja, und darüber freue ich mich sehr, ist das Thema Nachhaltigkeit mit allen Dimensionen in Environmental, Social, Governance, also ESG. Wenn wir jetzt mal ein bisschen den Fokus auf die letzten paar Jahre bringen, 5 Jahre Größenordnung, dann waren das eigentlich für euch sehr, sehr erfolgreiche Jahre, vor allem die frühen 2020er oder 2020er. Starkes Wachstum im Mobility-Bereich, der bei euch ungefähr 75% ausmacht, vor allem Amerika, Asien. Sehr beeindruckende Zahlen, die man dort findet. Was musste man tun und wie musste man eigentlich aufgestellt sein, um diesen Erfolg auch zu realisieren? Also vielleicht, ja, Stichwort Produktion, Automatisierung. Was waren so eure Erfolgskriterien, Erfolgsfaktoren?
Wenn wir auf die letzten 5 Jahre zurückschauen, dann hat man sicher noch mal oder haben wir sicher noch mal eine Internationalisierungswelle gesehen im Automobilgeschäft, wie du es gesagt hast, Richtung Asien, Amerika. Mhm. Ich glaube, im Automobilgeschäft oder im Geschäft mit großen internationalen Kunden ist ein ganz wichtiger Triggerpoint der Kundenkontakt und der Global Account Ansatz. Also braucht die enge Bindung zum Kunden, muss fühlen, was der Kunde will, wo man den Kunden unterstützen kann, und man muss mit dem Kunden gehen. Und das waren, ich würde sagen, so die letzten großen Zeiten, als der Verbrennungsmotor nochmal gewachsen ist. Er ist damals stark in Asien gewachsen, wenn man sich die Marktverteilung anguckt. Heute ist Asien der größte Markt für Pkw, auch noch der größte Markt für Pkw mit Verbrennungsmotoren, auch der größte Markt für Elektrofahrzeuge. Und solchen Trends muss man folgen, und da gehört natürlich auch dazu, man muss bereit sein zu investieren. Mhm. An der richtigen Stelle zu investieren. Wir sind immer gut gefahren mit einem Konzept der Kundennähe, auch von den Fertigungsstandorten. Mhm. Wir haben in der Regel mittelgroße Fertigungsstandorte, aber in vielen Ländern und immer ganz nah dran an unseren Kunden. Es gibt andere Firmen, die machen das anders, die haben sehr große Werke. Dann fehlt die Nähe, dann kommt man manchmal in Auslastungsprobleme. Also auch dieses Konzept eher mittelgroß, nicht ganz groß zu bauen, hat uns sicher weitergeholfen. Mhm. Und was die letzten 5 Jahre auch noch, und das ist gar nicht so in der Außenberichterstattung so offensichtlich, wir haben in den letzten 5 Jahren natürlich auch schon viel an der Transformation gearbeitet. Du sagst heute Anteil Mobilität, das ist Pkw-Nutzfahrzeuge 75%. Das war größer. Also wir haben ganz stark daran gearbeitet, die Abhängigkeit auch vom Mobilitätssektor zu reduzieren, weil ich glaube, das ist eine Schlüsselkomponente auch für diese dritte Transformation. Mhm. Zurück so ein Stück zu unseren Wurzeln, zurück zur Industrie. Und da sind wir wieder beim Produkt. Die Industrie bietet eine Riesenpalette von ganz, ganz spannenden Dingen.
Vielleicht als einen Gedanken auch, um die Brücke zu bauen, wenn du von Investitionen, von Transformation sprichst, dann denkt man natürlich vor allem an Fabriken, Automatisierung und so weiter. Transformation bedingt aber auch, ja, ich muss meine IT-Welt transformieren, um näher am Kunden dran zu sein. Das wäre vielleicht ein Gedanke, Christian, den du noch mal tiefer legen kannst.
Ja, bei der Erklärung würde mich da tatsächlich interessieren, speziell in dem Kontext der Transformation, wie wichtig war bzw. ist dabei für Witzmann die saubere Verzahnung von Engineering, Product Lifecycle Management, ERP und Produktion, speziell für Geschwindigkeit, aber auch für Qualität?
Wir haben im Automobilbereich relativ reife und ausentwickelte Produkte. Das ist immer auch so eine Frage, wo stehen wir im Produktlebenszyklus? Das heißt, da sind auch viele Prozesse mittlerweile gut eingefahren, vergleichsweise robust. Ich glaube, wir können auf unsere Fehlerkosten stolz sein, und reife Produkte führen auch dazu, dass man einen vergleichsweise gut standardisierten Entwicklungsprozess an diesen Dingen hat, den man dann auch relativ gut in digitalen Tools abbilden kann. Also dann gibt es digitale Auslegungstools, da tut man sich gar nicht mehr so schwer mit der Industrialisierung, da weiß man eigentlich, was man braucht. Ich glaube, spannender ist es wieder, wenn man in komplett neue Dinge reingeht, und spannender ist die Verzahnung in komplett neuen Dingen. Da sind die Herausforderungen größer. Systemseitig sind da wie die meisten Großen auf SAP unterwegs. Mhm. Und SAP bildet natürlich den ganzen Prozess ab. Und dann ist die Frage, wo nimmst du das SAP, wo setzt du an, wo dockst du an, wo nimmst du andere Sachen, auch gerade Qualitätswesen, wie bildet man es ab, wie bilde ich auch Normanforderungen ab. Automobilgeschäft ist immer mit einer EATF-Zertifizierung verbunden, die auch sehr viele normative und standardisierte Anforderungen hat, die ich dann wieder ins System reinbringen muss.
Mhm. Danke. Das ist ein guter Punkt. Und was dabei, glaube ich, wichtig ist zu betonen, SAP kann alles abbilden, aber ob man jetzt tatsächlich alle Produkte von SAP einsetzt oder einen Best-of-Breed-Ansatz fährt, ist egal. Ich glaube, es entscheidet der Integrationsgedanke.
Die Durchgängigkeit im System ist wichtig. Mhm. Wenn ich Daten zweimal anfassen muss, dann habe ich erstens mehr Arbeit, zweitens wird das Ganze fehleranfällig. Und Durchgängigkeit im System zu schaffen, ist aber keine leichte Aufgabe. Also es ist immer einfach, irgendwo mit einer Standalone-Lösung anzufangen. Und es ist immer die Krux, das dann in einen Fluss und ein System einzubinden.
Mhm. Ja. Ist dabei dieser Effizienzsteigerung, die man durch diese Integration gewinnen kann, wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, Florian?
Also ich glaube, ja, Wirtschaftsstandort Deutschland, sprechen wir meistens über ja, diese sogenannten Standortfaktoren, Energie, Arbeitskosten, Kapitalkosten, wo wir immer uns, glaube ich, sehr, sehr schwer tun. Effizienz hilft natürlich, dort das ein Stück weit zu kompensieren. Aber ich glaube, das ist natürlich nicht das Einzige, womit wir tatsächlich all diese Dinge schaffen, zu überwinden. Aber ich würde die Frage vielleicht gern Richtung Andreas geben. Wie hat sich denn vielleicht gerade dieses Thema Wirtschaftsstandort Deutschland in den letzten wenigen Jahren verändert? Und gab es Maßnahmen, die bei euch da vielleicht besonders erfolgreich waren?
Na, ich nehme erstmal den Effizienzball auf, weil es relativ gut passt. Wir bauen ja oben am Buchbusch gerade die große Werkserweiterung und fast die komplette Produktion wird von hier unten im Laufe dieses Jahres nach oben ziehen. Und das Werk gibt natürlich eine Chance. Das Werk gibt eine Chance, ein digitales Leitwerk aufzubauen. Das Werk ist komplett vernetzt. Das ist auch das erste große Werk, wo wir durchgängig MES fahren, wo wir die ganzen Prozesse digitalisieren. Und das hilft uns hier für den Standort. Und sagen wir mal, es ziehen auch nur die strukturell gesunden Produkte in das Werk, also die Produkte, von denen wir glauben, dass sie hier am Standort profitabel hergestellt werden können. Mein Kollege, der Philipp Paschen, hat immer gesagt, es muss sich jeder verdienen, an den Buchbusch zu ziehen. Das ist eigentlich eine charmante Formulierung dafür.
Ja, gut.
Also ich glaube, dass man hier am Standort Geschäft machen kann. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, hier am Standort zu sein. Und ich glaube auch, dass die Welt wieder kleiner wird. Und wenn wir uns die Politik angucken, die Zeiten der grenzenlosen Arbeitsteilung sind sicher vorbei. Es gibt da mittlerweile viele Restriktionen. Die einen haben Exportbeschränkungen, die anderen haben Zölle. Aber so wie früher ist es nicht mehr und das wird auch so schnell nicht wiederkommen. Mhm. Und das sehe ich schon, das sehe ich auch zum Teil in Kundenanfragen, dass manche wieder interessiert sind, die Dinge aus Europa zu bekommen.
Das ist gut für uns. Ja, guter Punkt. Ich nehme gerne nochmal das Stichwort dieser guten oder gesunden Produkte auf. Als CEO geht es ja vor allem auch um strategischen Weitblick, um das Erkennen von Veränderungen, gegebenenfalls oder idealerweise auch das Antizipieren. Wann war für dich klar, dass trotz des erfolgreichen Wachstums im Mobilitätsbereich sich eigentlich die Schwerpunkte in euren Kernbereichen verändern müssen? War das eher so was wie ein zentrales Ereignis oder waren das viele kleine Schritte und Erkenntniszugewinne?
Das war eigentlich die Aufgabenstellung, mit der ich in die Geschäftsführung berufen worden bin. Ich bin als technischer Geschäftsführer berufen worden und der damalige Vorsitzende des Aufsichtsrats, der Professor Paschen, hat gesagt, Herr Kämpfe, denken Sie mal drüber nach, was wir machen, wenn es den Verbrennungsmotor nicht mehr gibt. Das war 2013. Mhm. Das war damals sehr weit gedacht, aber ich glaube, die Zeit ist auch notwendig, weil der Automobilmarkt ist schon ein spezieller. Es ist ein sehr großer Markt. Es ist ein sehr stückzahlträchtiger Markt. Und es gibt wenige Märkte, die Automobilvolumen ansatzweise kompensieren können. Das sehen wir gerade durchweg in der deutschen Zulieferindustrie. Und insofern haben wir uns da relativ zeitig auf den Weg gemacht und geguckt, wie kann denn das Bild eines resilienteren Unternehmens rauskommen. Da ist viel Arbeit geflossen in den Aufbau oder in das Wachstum des Industriebereichs. Der ist per se resilienter, der ist aber per se auch immer kleiner. Mhm. Also um ein Serienvolumen eines großen OEM zu kriegen, da müssen Sie im Industriebereich lange Strecke laufen.
Ja, ja. Jetzt haben Technologieänderungen, ja, wie schon angesprochen, auf der Kundenseite, wie die Veränderung, die Abkehr vom Verbrennungsmotor, haben natürlich einen Einfluss auf das Geschäftsmodell, auf Prozesse und so weiter. Aktuell eine ganz große Technologieänderung ist natürlich das Thema rund um KI, generative KI, Physical AI, zum Beispiel sogenannte kollaborative Roboter in der Produktion. Man liest und hört, dass auch eure Kunden da schon ganz ordentlich investieren bei den OEMs, humanoide Roboter. Hat sich das auch schon auf euer Geschäftsmodell ein Stück weit niedergeschlagen, diese Veränderungen auf der Kundenseite?
Ich würde die Frage gern noch um einen Punkt erweitern. Das, was du sagst, Florian, nochmal erweitert. Gerade diese Erweiterung, wir haben jetzt sehr viel über Effizienz gesprochen, aber wenn wir über neue Geschäftsmodelle, KI, wir hatten auch schon über Integration gesprochen, ab wann ist das nicht mehr einfach nur eine Effizienzsteigerung, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil, strategischer Nachteil, gegebenenfalls Vorteil, positiv oder negativ formuliert?
Es ist ja oft das Thema Effizienz, was treibt, und darum sehen wir eigentlich die KI und vor allem die kollaborativen Roboter, die sehen wir in der Produktion, die haben wir in der Produktion, die sind da viel schneller, als dass sich das in den Office-Prozessen durchsetzt. Ich glaube aber, dass KI richtig gemacht nochmal eine große Veränderung in den Office-Prozessen bringen wird. Mhm. Der Zwang dazu ist, man braucht Klarheit in seinen Prozessen, man muss sie richtig beschreiben, man muss sie richtig definieren, man muss weg von den Grauwerten, die so lieb gewonnen sind. Und dann sehe ich also dort den Hebel für die Zukunft. Auf der Produktionsseite, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Da sind wir an manchen Stellen auch Benchmark. Wir haben das Digitallabor hier gegenüber, in dem man da auch vieles ausprobieren konnte und umgesetzt hat. Wir haben eine eigene KI-Truppe. Ich sehe KI, da bin ich wieder bei dir, ganz wesentlich auch als Auslegungswerkzeug, um sagen wir mal, Anwendungskonstruktionen zu vereinfachen, zu standardisieren. Dort werden wir dran arbeiten. KI ist auch ein Tool, um die mittlerweile riesigen Spezifikationen sinnvoll aufzuarbeiten.
Ja, auf alle Fälle. Requirements Management, ja.
Ja. Und dort wird schon was passieren. Geschäftsmodell, das ist so eine Sache. Wir sind halt im Wesentlichen, verkaufen wir heute noch Produkte. Wir denken an manchen Stellen nach über, sagen wir mal, Erweiterung des Geschäftsmodells. Wenn wir in Richtung Anlagenbau denken, können wir uns vorstellen, noch stärker in Richtung Planung zu gehen, also stärker in Richtung Komplettanbieter zu gehen. Da sind wir unterwegs. Und wir denken auch darüber nach, so eine gewisse Start-up-Kultur zu machen und manche Sachen einfach wachsen zu lassen. Die muss man aber fernab von der großen Organisation wachsen lassen, weil ansonsten macht ihr das Gewohnte einfach tot.
Schon ganz guter Punkt. Wie geht's auch weiter? Vielleicht noch mal kurz zur aktuellen Situation. Jetzt Thema Verbrenner aus und diese große Transformation, die damit einhergeht, haben wir gerade angesprochen. Ich glaube, eine andere wichtige Komponente ist aber auch diese hohe Dynamik, wenn es um die Diskussion zum Verbrenner ausgeht. Ich weiß gar nicht, wie heute aktuell, wir haben jetzt Ende April 26, wie der Stand ist, was eigentlich welche Regierung fordert. Wie geht ihr mit dieser Volatilität um, die ja wahrscheinlich auch von euren Kunden, von den OEMs auf euch übertragen wird?
Relativ entspannt. Wir sind an manchen Stellen über den Peak einfach drüber. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren nicht mehr stark in Fertigungsmittel für den Verbrenner investiert. Mhm. So. Mhm. Das heißt, die Dinge sind oftmals abgeschrieben und das funktioniert dann ganz gut. Da kann man auch mit, sagen wir mal, einer volatilen Auslastung ganz gut umgehen. Es ist schwieriger, wenn man die Sachen neu dastehen hat. Wir haben das relativ zeitig gesehen und haben dann gesagt, okay, wir haben die Kapazität. Wir machen Geschäft, was uns Spaß macht. Das ist, glaube ich, im Automobilumfeld ganz, ganz wichtig, dass man nur Geschäft macht, mit dem man am Ende auch Geld verdient. Und ob wir dann 100% Auslastung haben oder 90% Auslastung, das ist nicht ganz so schlimm. Das war ein Change-Prozess für die Firma, das war auch eine Mindset-Änderung. Aber ich glaube, es hat uns gut getan, weil wir verdienen im Automobilbereich Geld. Und das brauchen wir, um die Transformation zu finanzieren. Also mit dem Verbrenner werden wir die neuen Dinge finanzieren. Die ganze Diskussion, würde ich sagen, ist ein europäisches, vielleicht auch ein deutsches Thema. Man sollte da ab und zu mal nach China fahren. Die reden nicht so viel, die machen einfach.
Das ist aber ein guter Punkt. Gerade beim, ich möchte nicht sagen Wechsel des Produktportfolios, aber bei dem Schwinden im einen Bereich und dem Aufbau im anderen Bereich entsteht ja ganz viel neue Varianz und auch tatsächlich ein anderes Kundenklientel wird viel stärker wahrgenommen oder bespielt. Wie balanciert ihr dabei diese Kundennähe und die Variantenvielfalt der Produkte mit einer wirtschaftlichen Beherrschbarkeit aus?
Also nochmal ganz, ganz wichtig. Der Kunde steht im Mittelpunkt und wir arbeiten mit unseren Kunden und wir arbeiten auch mit unseren Verbrennungsmotorkunden und die haben ja alle den gleichen Weg vor sich. Die gehen alle in eine elektromobile Welt und wir gucken, dass wir die Transformation mit unserem Kunden machen.
Mhm. So. Also ein gemeinsamer
Weg. Mhm. Wir kommen aus dem Abgas. Wir haben auch heute noch im Pkw-Bereich den größten Umsatz im Abgas. Ich denke, Abgas, es schrumpft, es wird weiter schrumpfen und ich würde sagen, die Hälfte von dem Umsatz werden wir in den nächsten 10 Jahren irgendwo verlieren. Das muss man kompensieren. Und wir sind aber immer mit unseren Kunden unterwegs. Ich sehe relativ viel, also Medienführung ist nicht nur Abgas. Wir haben uns dann irgendwann mal aufgemacht, gesagt, Öl und Wasser, und das war was, was ich sehr bewusst getrieben habe. Öl und Wasser brauchst du auch in elektrischen Fahrzeugen. Und darum haben wir die Technologie in diese Richtung weitergemacht, Leiten von Öl und Wasser. Und dann kommt sicher noch das Thema Klimaanlage dazu. Klimaanlage ist auch ein Muss, die ist in jedem Fahrzeug drin. Das sind so die greifbaren Dinge. Und dann ist das nicht Revolution, sondern dann ist das Evolution. Und dann geht man mit jedem Produktzyklus ein Stück näher ran. Mein Gott, dann ist es mal ein anderer Werkstoff oder dann ist es mal ein neues Verfahren. Und das ist aber, das tut dann nicht wirklich weh, sondern das geht. Und geht auch relativ gut. Also die Organisation geht da mit und macht das und tut das. Und wir machen es immer noch so. Die neuen Dinge und die neuen Prozesse fahren wir hier ein. Auch wenn man dann das erste Jahr damit kein Geld verdient, die fahren wir hier ein, bis sie stehen. Und dann gucken wir mal, wo in der Welt die am besten aufgehoben sind.
Okay. Bleiben wir noch bei einer ganz anderen großen Herausforderung. Stichwort Regulatorik bzw. Compliance. Viele Unternehmen sagen, ein großer Ballast, weil viel Arbeit, große Herausforderungen, die damit einhergehen. Könnte es aber auch im positiven Sinne eventuell ein Differenzierungsfaktor sein, vor allem auch gegenüber Wettbewerbern aus dem Ausland?
Also zwei Dinge dazu. Erstens, und das ist bei vielen Dingen so, im Kern ist das richtig. Und im Kern brauche ich Compliance und im Kern brauche ich Antikorruption und im Kern brauche ich Kundenprüfung und Lieferantenprüfung und Sicherheit. Die Ausgestaltung und der Goldstandard, den wir in Deutschland da in der Regel draufsetzen, ist eher kontraproduktiv und ist aus meiner Sicht für den Moment auch kein Wettbewerbsvorteil, sondern ein Wettbewerbsnachteil. Mhm. Gucken Sie sich einfach CE-Konformität an auf der Maschinenseite. Wir haben auch so einen kleinen Maschinenbau und es ist mittlerweile so, es gibt zwei Märkte für Maschinen. Es gibt CE-Maschinen und es gibt Nicht-CE-Maschinen. Und die unterscheiden sich gewaltig in Arbeitsschutzanforderungen. Und es ist mittlerweile so, es ist schwierig, aus einem Nicht-CE-Markt eine Maschine nach Europa zu kriegen und die konform zu bekommen zu unseren Regeln. Das ist das eine. Das andere ist aber, es ist genauso schwierig, eine CE-Maschine irgendwo im Ausland zu verkaufen, weil die Nicht-CE-Maschine in der Regel Drittel bis zur Hälfte preiswerter ist. Mhm. Und damit kann man sich einfach auch aus dem Markt schießen. Mhm. Man muss gucken, wie hoch ist der Standard und welchen Standard kann man sich leisten. Und wir haben dann irgendwann angefangen, außerhalb Europas, außereuropäische Maschinen zu beschaffen.
Mhm. Wenn ihr Maschinen oder Produkte in alle Welt liefert, ist dabei auch auf den Compliance-Aspekt gemünzt, die Rückverfolgbarkeit für euch. Ist es eine Compliance-Pflicht, vielleicht auch aus einer gesetzlichen Anforderung heraus oder auch stellenweise operativer Wettbewerbsvorteil?
Also Rückverfolgbarkeit, oder ich mache das anders, wir sind Maschinenhersteller nur für uns selber. Mhm. Das schränkt da manche Dinge ein. Rückverfolgbarkeit haben wir bei unseren Bauteilen. Rückverfolgbarkeit bei den Bauteilen ist aber eine ganz klare Kundenanforderung und das ist relativ unabhängig, ob ich das in Mexiko baue oder in Tschechien oder China. Da haben wir die gleichen Dinge. Wenn wir sagen wir mal, in Richtung Reparierbarkeit, Recyclingfähigkeit, Nachhaltigkeit denken, wenn wir in Richtung Rohstoffzyklen denken und wenn wir auch sehen, was gerade auf der chinesischen Seite passiert, und die Exportrestriktionen gehen viel weiter als für seltene Erden, da sind Dinge betroffen, das ist eigentlich ganz normale Tagesware, dann glaube ich, kann das ein Vorteil sein, und dann kann ein geschlossener Wertschöpfungskreis durchaus ein Vorteil sein. Der braucht aber eine Anschubfinanzierung. Per se ist das nicht. Per se stehen wir immer in einem internationalen Wettbewerb. Und da konkurrieren erstmal Energiepreise, da konkurrieren Rohstoffpreise, und teuer ist teuer.
Gehen wir nochmal weiter, ja, Richtung internationaler Wettbewerb. Vor allem vielleicht eine ganz besondere Komponente, das Thema Entwicklungsgeschwindigkeit. Oft spricht man von China Speed. Sind wir in Deutschland flexibel, ja, und vor allem eigentlich schnell genug im Vergleich zum internationalen Wettbewerb? Und zwar möchte ich die Frage eigentlich, ja, ein bisschen in einem breiteren Kontext sehen. Gar nicht immer dieser Ruf nach der Politik, Bürokratieabbau und so weiter, sondern ich ganz bewusst mal in die Gesellschaft reinblickend. Stichwort Fachkräfte, Unternehmertum, Unternehmergeist, aber vielleicht auch das Thema Bildung, ja, vom Professor bis zum Schüler, bis zur Schülerin. Wie ist hier deine Wahrnehmung und vielleicht aber auch ein möglicher Rat vor dem Hintergrund Geschwindigkeit, beziehungsweise sind wir tatsächlich zu langsam?
Ich glaube, das ist ein Einstellungsthema. Und in Deutschland sind wir sehr risikoavers. Und wir versuchen, jegliches Restrisiko auszuschalten. Und Risiko und Chance gehen in der Regel miteinander. Wenn ich nichts ausprobiere, wenn ich nichts falsch mache, lerne ich nichts. Und was mir auffällt, auch gerade wieder, wenn wir nach China gucken, die probieren einfach. Mhm. Und da darf auch mal was schiefgehen. Mhm. Und in China dürfen die Autos autonom fahren, und hier überlegen wir uns, wer dann dafür haftet. Mhm. Und damit gewinnen die natürlich einen riesigen Erfahrungsvorsprung, einfach indem sie es mal machen oder indem sie es in einem Pilotgebiet machen. Und in China laufen die humanoiden Roboter Marathon. Und hier haben wir den EU AI Act, der erstmal sagt, AI ist prinzipiell böse. So. Und mit einer solchen Risikoscheu wird man nicht vorankommen, sondern wir müssen wieder mutiger werden, wir müssen aufgeschlossener werden, wir müssen was probieren. Ich glaube nicht, dass uns die guten Ideen fehlen. Ich glaube auch nicht, dass die Leute woanders schlauer sind als hier, aber uns fehlt der Mut, einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren, uns auch wieder einzusammeln, wenn es nie gut war.
Ich würde tatsächlich die Frage schon, die ich jetzt als nächstes einstreuen wollte, als beantwortet sehen. Ich würde es sicherheitshalber trotzdem nochmal hinterfragen. Wo entsteht in der Praxis für euch dann der größte Zeitverlust? In der Entscheidung, das habe ich rausgehört, in der Entwicklung, in der Änderung oder tatsächlich dann in der anschließenden Industrialisierung? In dem vorgegangenen Plädoyer hätte ich jetzt für die Entscheidung entschieden.
Also ja und nein. Ich glaube auch, wir müssen lokalisieren. Ich glaube, ein großer Zeitverlust entsteht bei uns immer noch in der Deutschlandzentrierung, dass wir viel zu viele Vorgänge über die Zentrale ziehen, und wir werden in den nächsten Jahren auch Entwicklungsprozesse noch viel stärker dort lokalisieren, wo es passiert. Weil wir müssen schneller werden, und das geht lokal am besten. Das ist aber auch kein leichter Weg. Man muss die lokale Organisation befähigen, man muss Leute ausbilden, muss die Leute dann auch behalten, die man einmal ausgebildet hat, und Schritt für Schritt. Aber das ist das, was wir gerade in Korea, in Japan, in China, in Indien und in den USA tun, und das ist ein dickes Brett, was wir da bohren müssen.
Mhm, ja. Jetzt bleiben wir noch bei dem Thema, ja, dicke Bretter bohren, vielleicht als Metapher. Der Standort Deutschland lebt vor allem oder lebt ja auch in der Vergangenheit stark von dem Thema Automobil. Und ja, nicht nur Unternehmen, Politik, auch viele Teile der Gesellschaft sehen eine große Chance weg vom Automobil und hin zu Themen wie Defense und Infrastructure, die auch mittlerweile, man kann auch sagen, von der Diskussion gerade das Thema Defense hoffähig geworden sind. Eher Chance oder eher Risiko aus deiner Sicht?
Mir hat die alte Zeit besser gefallen, wo das Thema Defense viel niedriger hängt oder gehangen hat, weil wenn man die Waffen nicht hat, kann man sie auch nicht einsetzen. Ich sehe aber auch das Thema, dass die Welt ist, wie sie ist, und dass European Defense eine wichtige Sache ist. So. Ich glaube nicht, dass die Fans in der Stückzahl und in der Menge ein adäquater Markt ist für das Automobilgeschäft. Automobil ist wirklich groß. Und ich sehe das ähnlich in den Infrastrukturdingen. Also den Automobilmarkt als solches zu kompensieren, das wird irre schwierig. Und das ist auch was, da kämpfen wir Tag für Tag dran. Ich brauche 5 Jahre, um einen Industriemarkt so zu entwickeln, wie ein großer OEM-Auftrag. Das ist einfach so.
Ja.
Und insofern ist die Abhängigkeit vom Automobil und die Abhängigkeit von der automobilen Wertschöpfung schon eine Herausforderung für unsere Gesellschaft. Ich glaube am Ende, dass wir den Wandel schaffen werden, aber das ist genauso ein großer Wandel, wie er im Ruhrgebiet von sich gegangen ist, als dort Kohle und Stahl abgewandert sind. Und ich glaube, es ist für jeden Manager ganz gut, mal die Villa Hügel anzugucken. Da ist nämlich die Geschichte von ThyssenKrupp relativ schön beschrieben.
Sehr beeindruckend, ja.
Die damaligen Vorstandsvorsitzenden oder Vorstände von Thyssen und von Krupp standen vor sehr ähnlichen Herausforderungen, vor denen wir heute stehen.
Das eine ist sicherlich ja das Thema Produktgeschäftsmodell. Ich möchte aber noch mal ein bisschen vielleicht das Thema Produktentstehung strapazieren. Und wir hatten ja schon das Thema KI auch angesprochen. Und KI kann sicherlich, da sind wir uns alle einig, einen großen Beitrag dazu leisten. Auf der anderen Seite, wenn wir ja in viele Studien schauen, auch von PwC, dann sieht man zwar, durch KI gibt es viele Potenziale entlang eigentlich der gesamten Wertschöpfung, aber die größte Anzahl an Unternehmen ist eigentlich bisher unzufrieden damit, was sie denn erreicht haben im Bereich ja, der Nutzung von KI, sei es beispielsweise Beschleunigung von Entwicklungsprozessen, sei es eine Steigerung von Marktanteilen, Umsätzen oder auch von Margen. Woran glaubst du, liegt es aktuell, dass wir da noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht sein könnten?
Also zum einen, ich glaube, KI ist per se nicht kreativ und Entwicklung ist ein kreativer Prozess. Den kann ich unterstützen. Ich kann mit KI auch sehr schön, sagen wir mal, repetitive Prozesse, Anwendungsentwicklung, alles. Aber den eigentlichen kreativen Prozess, das sehe ich die KI noch nicht, dass sie den nehmen kann. Und dann ist es auch immer eine Frage, was ist der Erwartungshorizont und wie kriege ich das in einer Organisation umgesetzt? Organisationen sind in der Regel träge. Und ich glaube, KI braucht einfach noch. Das ist wie mit den Cobots in der Fertigung, die haben eine Weile gebraucht. Und es ist auch ein Kostenthema. Mittlerweile sind die Dinger richtig preiswert. Kann man schön und gut einsetzen. Die ersten waren noch viel, viel teurer. Also wird kommen, wird sich entwickeln. Und meiner Meinung nach die Frage zu zeitig gestellt.
Das ist eine schöne Überleitung für die nächste Frage. Wenn wir jetzt diesen Punkt erreicht haben, den Sie gerade beschrieben haben, also 3, 4, 5 Jahre weiter, vielleicht auch nur 1 bis 2, wo kann in dieser kreativen Produktentstehungsphase, Produktentwicklungsphase KI denn konkret unterstützen? Nicht diese Einzelfunktion, über die wir schon geredet haben im Office-Bereich, sondern eher die komplette operative Verzahnung von Entwicklung, Datenmanagement, Umsetzung in die Fertigung.
Also KI kann relativ gut relativ große Datenmengen verarbeiten und clustern. Und ich glaube, das hilft im Entwicklungsprozess, um so das Umfeld zu sehen, um zu sehen, was machen andere, wie ist die Wettbewerbssituation, wie ist eine Patentsituation. Ich glaube, da ist KI heute schon ein unwahrscheinlich starkes Tool und wird auch genutzt.
Und in Zukunft, wo kann sich's hin entwickeln? Was kann das noch leisten, was man...
In manchem Sinne Vision vielleicht.
Ja, genau.
Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Sprengt meine Vorstellungskraft.
Ich habe vor 4 Wochen mit dem General Manager von Microsoft, dessen Spezialgebiet KI ist, auch darüber gesprochen. Und auch er sagte, es ist in diesem dynamischen Thema so extrem schwierig, da eine Prognose zu machen. Ja, schauen wir noch auf ein anderes Thema. Ja. Bodenständiger. Eins eurer Kernthemen und ich glaube auch eine differenzierende Größe im Wettbewerb ist das Thema Nachhaltigkeit. Aus Unternehmersicht war dies vor ein paar Jahren ein Trend, vielleicht sogar für viele auch ein Buzzword. Jetzt in Zeiten von mannigfachen Krisen ist es aber auch wieder schnell von der Agenda verschwunden bei vielen Unternehmen. Ihr jedoch, ihr seid immer noch sehr, sehr nachhaltig an dem Thema Nachhaltigkeit drin, auch über Jahre hinweg sehr konsequent. Und was ich sehr gut finde, ihr seht es jetzt nicht als, ich sag mal, so eine einzelne Facette oder eine Schraube, an der man dreht oder vielleicht ein einzelner Prozessschritt, sondern ihr positioniert euch auch ganz bewusst als Partner für eine dekarbonisierte Wirtschaft. Welche Chancen seht ihr denn dabei für Witzenmann?
Mach erst mal einen anderen Schwenk. Wir sind ja ein Familienunternehmen und die Familie hat auch immer einen Einfluss und setzt Schwerpunkte. Und Standortbekenntnis und Nachhaltigkeit sind zwei Dinge, die auch der Eigentümerfamilie ganz stark am Herzen liegen. Darum das ja zeitig gewesen. Wir sind einer der ersten Mitglieder im Global Compact gewesen. Und darum ist das auch so weit fundiert. Und wir schauen immer, dass Nachhaltigkeit auch sinnvoll gemacht wird. Das Werk da oben wird Energieauftrag sein. Ja? Mhm. Und das ist gut. Mhm. Und dann brauchen wir da gar nicht weiter zu diskutieren. Das hilft allen. Dekarbonisierte Wirtschaft. Ich glaube, dass der Treiber für eine dekarbonisierte Wirtschaft ist die Sichtbarkeit des Klimawandels und die Fühlbarkeit des Klimawandels, weil die Gesellschaft auch bereit sein muss, Verhalten zu ändern und Änderungen durchzuführen. Dazu braucht es die Fühlbarkeit. Und insofern weiß ich auch nicht, wie schnell das Ganze passiert. Und es ist ja immer ein Abwägen der alten Wohlstandsmodelle gegen im Prinzip das Thema, was passiert in der Zukunft. Das eine ist sehr greifbar und das andere, ja, das ist halt in der Zukunft. Mhm. Ich glaube aber, dass die Welt am Ende dekarbonisiert wird, dass man den Kohlenstoff aus den Energie- und Stoffzyklen rausnehmen wird. Da kommen wir zum Thema Wasserstoff. Schläft in Europa gerade, war noch vor 2-3 Jahren stark gehypt. Mittlerweile viele Projekte wieder eingesammelt, vieles runterskaliert, vieles, was nicht passiert. Übrigens wieder ganz anders in Asien. Mhm. Die machen, die treiben. Und Wasserstoff ist ein Thema, was auf uns zuläuft. Mhm. Ich denke auch, sagen wir mal, das ganze Thema Gebäudemanagement ist was, was auf uns zuläuft. Wenn ich den Gebäudesektor dekarbonisieren will, dann muss ich elektrisch heizen, also das Thema Wärmepumpe. Egal, wie es von der Gesetzgebung gemacht und Rolle vorwärts und Rolle rückwärts. Jetzt haben wir gerade wieder Rolle rückwärts. Ich denke, die Wärmepumpe wird die Heizung sein, die sich durchsetzt. Auch da braucht die Wärmepumpe noch ein Stück Zeit, weil sie ist zurzeit noch nicht richtig altbaufähig. Und ein Altbau und eine Wärmepumpe, das führt zu vergleichsweise hohen Sekundärkosten für den, der investieren muss. Auch da muss das Produkt noch wachsen. Auch da, glaube ich, ist der Markt noch nicht ganz so reif. Aber Wärmepumpe sehe ich ein Produkt, das hat eine ganz große Perspektive. Mhm. Genauso sehe ich das Thema im Prinzip industrielle Gebäudesanierung. Wir werden die großen Wohngebäudebestände nicht mit Handwerkern sanieren können. Das wird auf der Zeit nicht gehen und das wird im Prinzip keiner bezahlen können. Das heißt, ich brauche vorgefertigte Elemente, ich brauche vorgefertigte Wände. In diese Wände gehören Versorgungsleitungen rein, die durchaus von uns kommen könnten.
Mhm. Perfekt.
Und insofern, ja, ich sehe das Thema Gebäudetechnik, aber ich sehe das Thema Gebäudetechnik in Europa gerade genauso wie Wasserstoff. Mhm. Da müssen wir noch ein wenig warten.
Noch kritisch. Ja. Gut, kommen wir zum Ende noch zu dem Thema Kommunikation, Leadership, Governance. Mhm. Ihr wurdet mehrfach in Folge als sogenannte Top Company eingestuft. Eine Auszeichnung, die sich nur über ein sehr langjähriges Engagement und entsprechende Maßnahmen auch erreichen lässt, ja, und auch über viele Jahre verteidigen lässt. Welche Bedeutung haben hierbei aus deiner Sicht die Themen Kommunikation und Leadership, vor allem aus Sicht des C-Levels kommend?
Ganz, ganz wichtig. Als Führungskraft alleine kann man nichts bewegen. Und das Wichtigste ist, dass die Leute Spaß haben an dem, was sie machen, dass sie es verstehen, weil dann machen sie es ganz alleine. Andersrum steht man als Führungskraft sehr weit vorn und wundert sich, wo die alle geblieben sind. Und darum ist Kommunikation, ist Mitnehmen, ist Diskutieren ganz wichtig. Und man sollte als Führungskraft auch immer bereit sein, Kompromisse zu machen, weil alle anderen denken auch, und ich habe es nochmal gesagt, es muss denen Spaß machen. Yeah. Dann setzen sie es selber um. Mm. Und warum soll man es nicht laufen lassen? Also als Führungskraft muss man einen weiten Rahmen vorgeben und darf da drin durchaus gedeihen lassen. Okay. Und jeder prägt seinen Beritt, auch jeder von meinen Führungskräften ist anders und gestaltet ihr Umfeld erstmal anders. Aber das ist richtig und das gehört zu einem guten Biotop dazu und das muss man gedeihen lassen.
Ja, sehr schön, die Antwort. Vielen Dank. Ja, um an die Spitze zu kommen von einem Weltmarktführer wie Witzenmann und dort auch ja über jahrelang sehr erfolgreich zu sein, bedarf es sicherlich einiger Talente und ein paar hast du auch schon aufgeführt. Ich denke, ein weiteres ist auch das Thema Work-Life-Balance. Würdest du uns da einen kleinen Einblick geben wollen, wie das bei dir aussieht?
Ja, ich versuche die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Deshalb ist auch mobiles Arbeiten oder Homeoffice nicht so das Wahre für mich. Mhm. Der Weg dazwischen und das hilft beim Denken, das hilft beim Loslassen und das hilft einfach, dort auch ein Stück zu trennen und Erholungsfreiräume zu schaffen.
Ja.
Und Work-Life-Balance, ich glaube, es braucht jeder seine Erholungsfreiräume. Mhm. Braucht jeder die Zeit, um da wieder zu sich zu finden, wieder zu sich zu kommen und ewig Dauerfeuer, das übersteht keiner. Mhm.
Glaubst du, dass auch Technologie hilft, um, ja, ich sag mal, die privaten Dinge zu optimieren? Oder ist das bei dir der Fall, das Rasenmähen auf dem Smartphone zu verankern oder Ähnliches?
Das hilft überhaupt nicht. Rasenmähen ist eine total tolle Sache. Braucht man nicht denken und kann viel abschalten. Nein, ich glaube, Zeit hilft um die privaten Dinge und auch die privaten Dinge brauchen Zeit. Insofern bin ich auch durchaus ein Fan von offenen Arbeitszeitmodellen. Es ist ja am Ende egal, wann wir arbeiten. Das ist wichtig, dass es gemacht wird. Es ist auch am Ende, egal wo wir arbeiten, kommen wir sehr schnell an rechtliche Grenzen. Also da kommt sofort wieder die Bürokratie. Ganz so egal ist es nicht. Gucken die Steuern und sonst wer. Aber ich glaube, da soll man viele Freiheiten lassen.
Ja.
Das muss man gestalten. Und es gibt Lebensphasen, da hat das Private mehr Priorität. Und es gibt Lebensphasen, da hat man etwas mehr Zeit auch fürs Geschäft. Mhm. Seit meine Kinder raus sind, kann ich ein bisschen mehr reisen. Mhm. Mhm. Das ist einfach so. Und das muss man mal anschauen.
Ja. Okay, gut. Ja, vielleicht noch ein sensibler Punkt. Wenn du deine Karriere bisher reflektierst, gab es auch heikle fachliche Entscheidungen, wo du sagst, ja, aus denen auch vielleicht gelernt zu haben?
Ich glaube, schwierig ist immer rückwärts. Mhm. Schwierig ist immer rückwärts. Schwierige Entscheidungen sind Standortschließungen. Das tut weh. Schwierige Entscheidungen ist das, was wir jetzt hier machen. Ein freiwilliges Programm zum Personalabbau. Das sind keine schönen Dinge und das sind heikle Dinge. Und da muss man sehr, sehr drüber nachdenken.
Und ja, letzte Frage. Führungsstil. Würdest du sagen, der hat sich bei dir jetzt verändert? Vielleicht auch aufgrund von Veränderungen, wie Generation Z, Fachkräftemangel, Mobile Office, Home Office und so weiter?
Ich glaube, es gibt zwei, die meinen Führungsstil beeinflusst haben. Das eine war mein Amtsvorgänger, der Dr. Koch, an den ich mal berichtet habe. Von dem habe ich eigentlich einen sehr weiten Führungsstil übernommen. Wenn es geht, mische ich mich nicht ein. Und an manchen Stellen hat auch die Frau Wüst da Einfluss gehabt, unsere Personalgeschäftsführerin auf Kommunikation und Führungsstil. Mhm. Aber also im Wesentlichen bin ich schon dafür, die Leute eigenverantwortlich arbeiten zu lassen und den Leuten ein Ziel zu geben, was sie verstehen, was sie antizipieren, was sie als sinnhaft angucken. Weil dann hat man als Führungskraft in den meisten Fällen nicht mehr viel zu tun, dann geht das selber. Dann die Leute, ich habe es schon mal gesagt, Spaß an der Sache, dann funktioniert vieles.
Mhm, prima.
Und natürlich muss man eskalieren und sich einmischen, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Auch das gehört dazu als Führungskraft, dass man den Blick auf die Dinge behält. Mhm.
Ja, lieber Andreas, vielen Dank. Was für spannende und auch vor allem sehr informative 30 Minuten. Ich denke, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für alle Zuhörenden. Und ebenso an dich, lieber Christian, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir alle haben tolle Einblicke bekommen und sicherlich auch einiges gelernt. Und auch an euch, die ihr diesen Podcast angehört habt, besten Dank. Falls ihr Wünsche oder Ideen habt, dann lasst uns dies gerne wissen. Ihr dürft neugierig auf die nächste Folge sein, wenn es wieder heißt Value Creation Through Winning Products. Bleibt also dran und bleibt innovativ.
Ja, danke von meiner Seite. War ein schöner Podcast.
Super.